Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording Eiderstedt und unsere heutige Folge führt uns an den weiten Sandstrand von St. Peter-Ording auf der Halbinsel Eiderstedt. In den nächsten Minuten erlebt ihr ein kleines Frage-Antwort-Spiel zwischen mir und Heinz-Dieter Hecke, auch genannt Heinzi, der seit 30 Jahren als Badestellenleiter, Rettungsschwimmer und Strandkorbvermieter am Strand von St. Peter-Ording arbeitet. In dieser Zeit hat sich so manch witzige und kuriose Geschichte abgespielt, von denen er uns bei der Veranstaltungsreihe Erzähl mir was auf Eiderstedt im Oktober 2019 erzählt hat. Also, hören wir doch einfach mal rein.
Ich möchte gerne mit einer Geschichte anfangen. Die hat sich zugetragen. Ostersonnabend 2017. Es war eigentlich ganz so toller Sonnabend. Es war leicht nieselig. Und trotzdem hatte sich eine Junggesellinnengruppe zusammengefunden und ist dann von Hamburg nach St. Peter gereist und wollte am Strand einen Junggesellenabschied feiern. Das haben wir natürlich dann von oben auch mit Argusaugen dann ja auch beäugt, das Ganze. Wie sie denn mit ihren ganzen Bollerwagen, Sektflaschen und alles, was man denn so braucht, denn da mit dem ganzen Equipment in die Badbrücke runterkam. Und unter anderem war da auch eine schwangere Frau dazwischen. Und die haben da schön ausgelassen, denn da diesen Junggesellenabschied denn bei uns am Strand verbracht und waren dann wieder auf der Rücktour. Die ein oder andere auch schon ein bisschen leicht angetüdelt, aber das machte alles noch so einen sehr soliden und guten Eindruck. Und dann haben wir sie auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich sag mal, so gefühlt eine halbe Stunde später stand dann eine junge Dame vorne am Tresen bei meinem Strandkorbvermieter Hermann und bräuchte unbedingt mal Hilfe, weil sie ein Frauenproblem hätten. Und da Hermann für Frauenprobleme definitiv nicht zuständig war, hat er dann nach mir gerufen und gesagt, Heinz, wenn hier einer was mit Frauenproblemen regeln kann, dann bist du das. Dann bin ich nach vorne gekommen und habe dann gefragt, was denn wohl los wäre. Und da war dann bei der besagten Dame, die dann schwanger war, auf der Badbrücke die Fruchtblase geplatzt. Ich habe mich dann noch mal so ganz kurz nach ihrem Zustand denn so erkundigt, der eigentlich im Großen und Ganzen noch ganz gut war. Habe dann einen Rettungswagen bestellt und bin dann mit der anderen jungen Dame dann Richtung Badbrücke gefahren. Und wir haben uns dann mit der ganzen Corona in der Schutzhütte getroffen. Die ist ungefähr auf der Hälfte. Die habe ich dann geräumt, weil das ja anfing zu regnen. Und dann ist der ganze Junggesellenabschied inklusive der Frau mit der geplatzten Fruchtblase in diese Schutzhütte eingezogen. Wovon es dann tatsächlich auch ein Bild gibt, weil wir ja auf den Krankenwagen warten mussten. Und die anderen Kollegen kriegten das ja irgendwie dann ja spitz, dass wir dann eben im Bad einen Krankenwagen bräuchten und so. Und Frank fragte danach so von wegen, weil wir immer so ein Rendezvous-System machen. Also der Krankenwagen kommt vorne an die Überfahrt. Und weil der ja nicht genau weiß, wo er denn hin soll, begleitet er ihn dann praktisch genau zu dem Standort, wo ich denn so bin. Und ja, was hast du denn so? Ich sage, ja, sag, ich habe eigentlich nichts, aber ich habe eine Frau mit einer geplatzten Fruchtblase. Und jetzt können Sie sich sehr wahrscheinlich den Funkverkehr vorstellen, weil alle anderen Kollegen das ja mitgehört haben. So von wegen mit den ersten Glückwünschen und was wird es denn? Kam denn zum Glück auch dann irgendwann auf dieser Krankenwagen denn ja an. Und wir haben die junge Dame denn ja bestens in den Krankenwagen verbracht. Und sie hat nachher eine Clara, Ellen ist geboren worden am 17. April. Und das war mal eine schöne Geschichte, wo man auch mal eine Rückmeldung bekommt, wenn man irgendwas am Strand hat. Weil ich sage mal so, bei über 90% unserer Einsätze kriegst du ganz selten mal eine Rückmeldung. Aber sowas kam dann mal per Post mit einem Bild und einer sehr angeheiterten jungen Dame. Das war eigentlich total nett und cool. Und das, denke ich, war mal so ein bisschen der Einstieg.
Heinzi, du verbringst seit vielen Jahren quasi jeden Tag am Strand von St. Peter-Ording. Was hat sich in den letzten Jahren denn eigentlich so am Strand verändert?
In 20 Jahren hat sich definitiv sehr, sehr viel verändert. Leider wird unsere Sandbank nach vorne hin ein bisschen kleiner und zu der Dünenkante wird die ganze Geschichte ein bisschen höher. Kann ich da eigentlich sehr leicht dran erklären, weil Wie ich angefangen bin, damals vor über 30 Jahren, konnte man mit der Pritsche unter der Badbrücke unter durchfahren. Und heute kann man stellenweise knapp unter durchkriechen. Also von daher ist die Sandbank in dem Bereich unheimlich hoch geworden. Aber nach vorne verlieren wir zwischen 5 und 8 Meter im Jahr. Das ist momentan leider ja, nicht aufzuhalten, weil man sieht es ja auch, dass die Pfahlbauten werden immer weiter zurückversetzt, ne, wo auch so ein bisschen Wehmut mitschwebt, sag ich mal so, weil die schönen alten Hütten gehen ja doch so ein bisschen verloren. Aber wir wollen natürlich die Zeit auch nicht aufhalten und das Feedback, sag ich mal, jetzt von den neuen Pfahlbauten ist unheimlich gut. Die Gäste sind angenehm überrascht, ich meine, und auch sehr zufrieden. Der ein oder andere vermisst es natürlich, dass wenn man auf dem Lokus sitzt und der Wind dann von unten durch die Bretter pfeift, ne? Das war natürlich sicherlich sehr schön und unsere Jungs von der Firma Prompt, ja, müssen jetzt auch ein bisschen mehr fegen, weil früher konnten sie es durch die Ritzen nach unten schieben und heute müssen sie es ja mit dem Kehrblech aufnehmen, dann nützt ja nur alles nichts. Aber das sind schon so Sachen, wo man wirklich merkt, dass die Sandbank sich verändert, ja.
Okay, also der Strand selbst hat sich verändert und die Natur vor Ort ist stets im Wandel. Aber haben sich dann auch die Menschen, die den Strand besuchen, verändert?
Genau, und die Jahre gehen nicht spurlos an einem vorüber. Aber es ist tatsächlich so, dass eine Saison immer anstrengender wird. Also die Gäste sind stellenweise, so wie alte Hasen, immer noch total cool drauf. Und dann hast du auch wiederum Gäste, die so dieses, hier ich und jetzt komm ich und dann komm wieder ich und dann kommt erstmal gar nichts, dann komm nochmal ich und dann vielleicht irgendwann mal ein anderer. Das ist also total geil, wenn du dann da, sag mal, so stehst in der, und bist mit deinem Kollegen bei und machst die Strandkorbvermietung oder so und man dreht sich nur einmal ganz kurz um und so. Es ist faszinierend, dass die Leute das nicht auf die Reihe kriegen, eine Schlange zu bilden. Eine Schlange zu bilden, definitiv, geht irgendwie gar nicht von wegen, ich war vor ihnen hier und jetzt komm ich erstmal dran und so. Nee, das geht jetzt nach der Reihe und einer nach dem anderen. Nicht, wer am lautesten kann, ne? Aber das ist vielleicht zu merken, dass es mehr wird. Und da klagen auch die Kollegen vorne an den Überfahrten. Ah, deswegen haben wir ja diese Kampagne jetzt mit dem hier, sag mal, mach mal ein Lächeln oder mach mal einen Moin Moin oder irgendwie so. Weil einige, weiß ich auch nicht, wenn ich hier im Urlaub bin, weiß ich nicht, warum ich hier jeden Morgen gestresst zum Strand kommen muss oder was, ne? Vielleicht, weil er gar nicht hier möchte, sondern weil seine Frau das denn gerne möchte oder weil er den Bollerwagen durch den Sand ziehen muss oder was. Ja, Herrgott, irgendwas ist ja immer, ne? Ich habe ein Ehepaar, die wohnen oder irgendwo im Badzentrum und kommen zur Badestelle Bad und er mietet einen Strandkorb bei A und sie einen bei D. Zum Mittag gehen sie dann zusammen zu Ache Noah und danach trennen sie sich dann wieder, weil den ganzen Tag, das geht einfach nicht. Also so würden wir natürlich dann wesentlich mehr Körbe vermieten können, aber ob das für das Familienleben so toll ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ne? Und ich denke mir mal, die 14 Tage sollte man ja irgendwie rumkriegen. Eigentlich. Man weiß es nicht so ganz genau.
Das Wattenmeer mit Ebbe und Flut übt große Faszination auf die meisten Strandbesucher aus. Und Wattwanderungen sind ein einzigartiges Erlebnis. Einige Besucher erkunden das Watt nicht mit einem Wattführer, sondern auch mal auf eigene Faust. Heinzi, sind dabei auch schon mal Leute verloren gegangen oder haben sich in eine Notsituation gebracht?
Nicht nur bei Wattwanderungen, das kriegen die auch so zurecht. Eine gute Geschichte, Notruf über die Leitstelle, kam rein hier, eine Frau im Watt eingesunken, Richtung Westerhever. Dann habe ich ja losgebremst mit dem Auto und dann habe ich immer gesucht und gesucht und vorne an der Wasserkante war nichts zu finden. Aber die waren hinten bei Hartwig, das heißt, die hinten Hunger haben, da wo jetzt das Hundeauslaufgebiet und so jetzt ist. Da ist sie dann quer rüber mit ihrem Männer und wollte zum Westerhever Leuchtturm. Da kann man ja von hier schön hingucken, aber schlecht hinkommen. Und dann ist sie an so ein Schlickloch tatsächlich reingelaufen und war bis zur Hüfte eingesunken. Wie ich denn da ankam, stand er ungefähr 20 Meter von seiner Frau entfernt und rief immer, Schatz, halt aus, Hilfe kommt gleich. Ne? So, die Hilfe war ich denn ja mit einem Rettungsschwimmer. Und dann sind wir beide da hingetuddelt und hatten dann noch einen Tau mit, weil ganz so dicht ging das ja nicht, weil das war wirklich ein großes Schlickloch. Und haben sie dann an dem Tau dann mit rausgezogen. Und im Auto wollte ich sie ja nicht unbedingt mithaben, deswegen haben sie ihn auf die Ladefläche gesetzt. Und ihr Mann wollte dann auch noch mitfahren. Kriegte von seiner Frau eine kleine gescheuert und war also von wegen, und du kannst auch zurücklaufen, so doll, wie du mir geholfen hast. Ich denke mir mal, für den Arm hing der Segen da auch ein klein bisschen schief. Aber Das sind so Sachen, die können tatsächlich passieren. Wir haben eine Frau gehabt, die hat sich im Westerheber Vorland verlaufen. Und da kriegten wir die Telefonnummer von der Leitstelle. Und dann sagt sie, ich stehe hier zwischen drei Schafen. Und von vorne kommt das Wasser und an den Seiten auch. Also war sie irgendwo zwischen den Lahnungen. Und habe ihr den Tipp gegeben, sie sollte dem Schafmann einen auf den Hintern hauen und hinterher spazieren. Weil die Schafe kennen den Weg zum Deich. Und deswegen würde jetzt kein Hubschrauber kommen. Wobei wir jetzt beim Hubschrauber sind. Alarm. Frau vom Wasser eingeschlossen. Man guckt auf die Uhr. 3 Minuten nach Hochwasser. Wer soll da jetzt noch eingeschlossen sein? Naja, aber trotzdem blimpst dann ja alles los. Und tatsächlich lief vorne eine Frau ganz alleine vom Deich aus auch zu sehen, auch tatsächlich vom Wasser eingeschlossen. Naja, und dann kam dann ja die Feuerwehr St. Peter, die Feuerwehr Osterheve, die DLRG von St. Peter, der Seenotrettungskreuzer vom Eidersperrwerk war noch unterwegs und Europa 5 durfte auch nicht fehlen. Der ist dann neben ihr tatsächlich gelandet, das Wasser war knöcheltief und die arme Frau wusste nicht, was alle Welt von ihr wollte, weil sie wollte ein einziges Mal vor allen anderen Bernstein sammeln. Und das tut man ja, wie drinnen steht in den Büchern überall, nach Hochwasser geht man denn ja langsam raus. Und weil Günther und Genossen ja immer so früh denn da sind, wollte sie einmal die Erste sein und konnte das überhaupt nicht verstehen, warum alle Welt jetzt hier nun bei ihr für sie da am Deich steht. Das hat leider nicht ganz so funktioniert, weil sie wurde in der Zwangs eingeladen und vorne an die Flutkante bzw. an den Deichfuß gebracht, um das Ganze dann mit der Polizei auch aufzuklären und damit ist dann auch wirklich auch die Frage, um was es sich denn auch wirklich denn wegen der dann auch angerufen worden ist. Ja, das letzte war vor 14 Tagen, diesmal mit einem tatsächlich erfahrenen Wattführer. Die sind in den Süd losgelaufen mit einer Gruppe 15 Leute. Und wir kriegten aber schon früh Bescheid, dass wir Wasserstand 1 Meter über normal. Das heißt dann, dass die Pride hinten nach Süd und so wesentlich früher zulaufen, als wie man normalerweise gedacht hat. Und ich war auch einer der Verfechter, der gesagt hat, heute wird das kein Meter, weil morgens um 8 war noch null Wind. Aber nach Frühstück hat sich tatsächlich wirklich aufgebaut und es kam der Meter definitiv. Und die liefen leider auf der falschen Seite vom Priel. Und dann bin ich dann mit dem Auto hingefahren, denn von der Bad Sandbank her und habe dann die ältesten und die jüngsten Teilnehmer habe ich dann mitgenommen. Und der Rest durfte dann, wie nannte er das? Erkundung am Flutdaum haben sie dann gemacht. Und sind dann schön an der Grünkante dann wieder Richtung Badbrücke spaziert, wo sie dann nachher dann trockenen Fußes dann wieder oben ins Zentrum reinkommen. Ja, das ist ungefähr jetzt 14 Tage her. Und ja, das Verlaufen im Watt, das haben wir jedes Mal. Und man fragt sich tatsächlich, wofür wir diese 100.000 Flutkalender drucken, wofür wir unsere Fähnchen da in den Wind hängen. Ne? Also wenn du sie dann nachher rangeholt hast oder dann fragst und so, denn ja, wir haben gedacht, um 18 Uhr ist Hochwasser. Ja, aber das kommt ja 6 Stunden. Ne? Also von daher kommt es nicht erst um 18 Uhr und plupp ist da, sondern nee, das kommt 6 Stunden und geht 6 Stunden. Ne? Also von daher.
Und wer bezahlt diese Rettungsaktionen denn eigentlich?
Wir haben am Strand jetzt Meldempfänger bekommen und wir übernehmen dann praktisch die Strand- und Wasserrettung von morgens um 9 bis abends Dienstschluss. Und wenn wir Feierabend machen, dann gehen unsere Melder in Ruhestellung und dann kommt wieder die örtliche DLRG und die Feuerwehr, die dann eben das Ganze während oder außerhalb unserer Dienstzeiten dann das Ganze dann abdeckt, weil es ist so viel los und die Sandbank wird ja nicht, wenn wir, sag ich mal, jetzt Feierabend machen, gehen ja nicht nach Hause die Leute, sondern dann ganz Teil kommt denn ja auch erst, ne, Blumen und Forst, zweite Schicht, weil dann noch keine Kassierer mehr vorne sind und dann ist da abends richtig was los. Und auch die gehen spazieren und auch denen kann mal was passieren. Warum der ein oder andere meint, der müsste am Neujahrsmorgen um 12:55 irgendwie Richtung FKK spazieren, sich denn verirren, weiß ich allerdings auch nicht, ne, aber während das große Feuerwerk oben im Bad noch stattfindet und so, ja, das entschließt sich sicherlich unserer Kenntnis, aber auch da wird dann ja, kurz nach Silvester 12:30 dann mal nach FKK gefahren und hat dann da die Leute wieder eingesammelt. Da ist natürlich ein Riesenvorteil tatsächlich mit den ganzen Pfählen, die wir da ja an den Strand mal hingestellt haben, die auch alle eine Nummer bekommen haben, dass die Helden, die sich dann wirklich verehren, sich anderen vorstellen und sagen, denn ich stehe an 4,25 oder so, dann weiß der Rest der Welt auch, wo er hin muss. Weil das ist unheimlich wichtig bei Nebel, weil da kannst du wirklich nichts mehr erkennen da draußen. Die Frage stellt sich da dann auch wiederum, wir haben ja wieder ganz viele tolle Schilder, wo auch drauf steht vorne, dass man bei Nebel nicht so weit vom Deichfuß weg sein sollte oder nicht weiter weg von den Pfahlbauten, bis man sie sehen kann oder wie auch immer. Ja, und dann fährst du trotzdem raus zu Einsätzen und holst die Leute von der Sandbank, die dann bei einem schönen Pfahl gestanden haben. Und dann kommt dir wieder so eine Karone entgegen mit Kind und Kegel und allem drum und dran. Und dann fragst du dich, was wollt ihr denn jetzt noch, ne? Ja, heute ist unser letzter Tag, wir müssen den Nordsee ja noch einmal Tschüss sagen, weißt du. Und dann fest sich alle Welt nur ein Schild und sagt, von wegen, wir haben jetzt die gerade jetzt geholt, weil die sich verlaufen haben. Und die wollen jetzt mit Kind und Kegel jetzt dann nach draußen rauslaufen. Ne? Denn, ne? Und dann kommt das nächste von wegen, ja, wir kennen uns hier ja aus und wir kommen ja schon seit 30 Jahren und sind hier bestens auf alles vorbereitet. Und auch die Helden sammelst du denn eine Stunde später wieder ein, so von wegen, Mensch, wir kennen uns auch irgendwo her, ne? Ja, hat nicht ganz so geklappt mit dem Zurücklaufen, ne? Ja, aber sie haben zumindest einen Fall mit einer Nummer gefunden und das war schon sehr gut.
Verirren sich dann auch mal alkoholisierte Menschen ins Watt?
Die schaffen das mal nicht mal vom Fahrer runter, also von daher ist die Gefahr da denn nicht ganz so groß.
Viele Urlauber bringen auch ihren vierbeinigen Freund mit an den Strand von St. Peter-Ording. Heinzi, hast du in deiner Zeit in St. Peter-Ording auch erzählenswerte Erlebnisse mit Hunden gehabt?
Ich habe nur darauf gewartet. Hunde. Hunde ist ein ganz tolles Thema, beschäftigt mich hier, seitdem ich hier bei der Tourismuszentrale bin. Besser geworden zu heute ist, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt im Gegensatz zu früher eine Möglichkeit, die Leute irgendwo hinzuschicken. Früher gab es keine Hundeauslaufgebiete. Momentan muss ich leider sagen, haben wir den Eindruck, als wenn die ganze Sandbank ein Hundeauslaufgebiet ist, weil wir keinen Dienst mehr machen. Und das Ordnungsamt natürlich jetzt versucht da irgendwie da mal ein bisschen Regel aufzukriegen und fährt auch öfter mal Kontrollen. Und das Geilste überhaupt ist so von wegen, wenn sie denn da rumlaufen mit ihrem Hund ohne Leine und sehen entweder irgendein Hansel da in Rot kommen oder da kommt ein blaues Auto, mit Mal ist der Hund an der Leine und dann winken sie der Frau nicht zu und sie wissen es alle ganz genau. So, und wenn du dann in den Rückspiegel guckst, dann hörst du schon das Klicken so ungefähr oder so, oder das Bücken siehst du denn so, und dann warst du schon wieder mit dem Hund an der Leine. Und diesen Sommer, das Coolste war tatsächlich, es gibt ja auch diese Leine, die in der Mörder lang, so 30 Meter und ähnliches. Und dann habe ich auch mit einem Gast ein bisschen rumdiskutiert. Und da lief der Hund dann mit dieser langen Leine, aber es steht dann nirgendwo geschrieben, dass er die Leine festhalten muss. Der Hund war an der Leine, da konnte ich ja noch nichts gegen sagen, aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man die Leine auch festhalten muss. Genau. Fang du mal mit solchen Leuten an zu diskutieren. Ich habe es nachher aufgegeben, weil wir waren dann auch hin zum Hundeauslaufgebiet und nee. Entschließe ich mal so ein bisschen meine Erkenntnis, also das Ganze ist so ein bisschen mit Geben und Nehmen, muss ich mal so sagen. Was mich unheimlich freut, ist, dass die Leute unheimlich viele Hundetüten benutzen, tatsächlich. Das sieht man in unseren Absatzzahlen, wir brauchen ja zig Millionen von diesen Dingern. Ob sie die auch als Gefrierbeutel benutzen, weiß ich nicht, aber aber was ich eigentlich viel spannender finde, ist, dass sie es denn schaffen, die Hundescheiße aufzunehmen, aber diesen Beutel nicht in eine Mülltonne bringen können. Die siehst du nachher überall, entweder an den Schilderpfählen liegen sie oder auf den Podesten oder Gott weiß wo, aber sie schaffen es tatsächlich nicht, das Ding in eine Mülltonne zu schmeißen. Das gehört da so ein bisschen zu. Das ist genauso wie mit dem Müll. Sie schaffen es, das Ganze voll alles hinzuschleppen, aber zur Mülltonne kriegen wir nicht in den Griff. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, denke ich mir. Und das Abfahren und so wird alles, wir stellen auch die Mülltüten. Aber wir können doch nicht hinter jedem Gast noch einen Mann stellen mit einer Mülltüte, der jetzt jedem hinterher und sagt, ich schmeiß das mal rein oder so. Das kriegen wir bei den Menschenmassen leider nicht so ganz so in den Griff. Leider nicht.
Zu deinen Aufgaben zählt ja unter anderem auch die Strandkorbvermietung. Wie lange hält denn so ein Strandkorb, wenn er draußen am Strand von St. Peter-Ording steht? Wie sieht ein typisches Jahr im Leben eines Strandkorbs aus?
Das liegt ein bisschen daran, wie man damit umgeht. Naja, ein typisches Jahr für einen Strandkorb ist tatsächlich, er wird zu Ostern kommen die ersten hier raus, da sind sie zur freien Benutzung, da werden sie jetzt zum ersten Mal schon ordentlich hin und her geruckelt. Danach geht er dann ja in die reguläre Vermietung. Und wo er denn den ganzen Sommer dann auch bleibt. Natürlich Wind, Wasser, allen möglichen Sachen ausgesetzt. Kommt zum Jahresende dann wieder oben aufs Podest. Wird dann mit Süßwasser ausgewaschen, damit der salzige Sand und das Salzwasser wieder aus den Hölzern wieder so ein bisschen rausgewaschen wird. Dann wird er so wie jetzt auf den Podesten zu sehen, überall schön schräg gestellt, damit die dann ein bisschen besser durchlüften und austrocknen können. Und ja, und dann kommen sie so langsam in Winterschlaf. Und wenn sie dann ganz viel großes Glück haben, werden dann noch ein paar ausgesondert, die dann am letzten Freitag im April dann versteigert werden. Und das ist dann so ein bisschen mein Highlight. Früher war es ja so, da ist dann Johann und hier mit einem Auktionator sind sie mal angefangen und haben dann die Strandkörbe dann versteigert. Und irgendwann haben das dann Hannes Mahnsen und ich irgendwie geerbt, die ganze Geschichte. Und das ist jetzt auch schon so ein richtiges Highlight, muss man sagen. Also Menschen aus ganz Deutschland und Gott weiß woher kommen tatsächlich da angereist, um dann da Strandkörbe zu kaufen. Und ja, manchmal schließt du echt die Hände über den Kopf zusammen, aber der beste Korb dieses Jahr waren 500 Euro. Das fand ich persönlich schon sehr spannend. Ich meine, das war auch eine andere Sorte, als wie wir die normalerweise bei uns am Strand haben. Hochwertiges Holz und ähnliches, also der kostet neu garantiert irgendwas bei 1500 Schleifen oder so, aber nach 10 Jahren für den nochmal 500 Euro zu kriegen, das fand ich schon unheimlich spannend. Aber die hatten wir ja schon ein bisschen länger im Auge, das Pärchen, weil die waren morgens um 10 schon da gewesen, wenn man dann das erste Mal dann so zum Besichtigen kommt und so. Und haben dann immer schon so die Reihen dann so durchgeguckt, sag ich mal so, und haben dann ihre Wunschnummern dann aufgeschrieben. Und nach 2 Stunden Besichtigung hatte sie eine Wunschnummer auf dem Zettel. Das war für ihn ja ein Auftrag, ne? Und von daher ging die Auktion nachher bei dem Korb auch ziemlich flott. Also sonst steigern wir ja immer so in 5er-Schritten oder so, vielleicht mal in 10ern. Aber da ging das gleich so mit 50er-Schritten dann los, ne? Und dann kamen wir sehr schnell zu den 500 Euro. Und danach war dann noch Sendepause, ne? Also das war echt faszinierend.
Kostenpflichtiges Parken direkt auf dem Strand. Das gibt's nur hier bei uns in St. Peter-Ording. Heinzi, kommt es auch oft vor, dass sich Gäste in dem feinen Sand festfahren mit ihrem Auto?
Passiert jedem. Passiert jedem. Und wem es noch nicht passiert ist, der hat echt Glück gehabt. Also selbst unsere Kollegen fahren sich fest. Das kommt einfach mal so vor. Ja, der eine oder andere kriegt das einigermaßen gut hin und viele eben nicht. Und deswegen kommen dann entweder wir ins Spiel. Die letzten Jahre hatten wir dann ja eher mal einen Trecker mit draußen, um die Leute dann freizuschleppen. Und wenn wir dann mal nicht da sind, dann kommen eben andere und dann kostet das mal eben ein bisschen mehr. Das kann dann ja mal passieren, aber das lernt ja manchmal auch ein bisschen fürs Leben. Ne, man soll immer auf die dunklen Flächen fahren und nicht auf die hellen. Ne, so wie die eine nette Dame letzten Sommer kommt hoch und ist ganz aufgelöst und sagt auch wegen, Sie müssen mir helfen, mein Mann bringt mich um. Ich sage, was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen? Ne? Ich bin hier zur Kur, er hat mir das Auto mitgegeben, 1000 Kilometer pro Uhr. Ich kann Gang schalten, wenn ich will, das Ding bewegt sich nicht. Und sie war tatsächlich in die schönste Düne, die wir so hatten, ist sie raufgefahren, hat sich aufgesetzt und alle 4 Räder drehten frei. So, dann haben wir den Trecker geholt und haben dann mal leicht angefasst und sie dann wieder von der Düne runtergezogen. Ne? Und schon war das Auto repariert und es fuhr auch wieder. Die Frau ging dann den Abend zumindest glücklich nach Hause. Aber das sind so Sachen, die sehr, sehr häufig vorkommen. Andere Geschichten, sag ich mal so, wie der Gastanker, sind so Geschichten, die nicht allzu häufig vorkommen. Aber haben sie im NDR eigentlich unheimlich toll verfilmt, muss ich sagen. Wenn man das so sieht, so erst den Krabbenkutter von wegen, der gehört hier hin und der gehört hier hin und da kommt nochmal ein Seehund. Und mit Mal schwimmt dann da so ein Gasttanker, der gehört hier nicht so hin und so. Und ja, das war schon eine spannende Geschichte. Aber auch da wieder muss man sagen, nicht ganz so ortskundig. Und wenn dann da so eine 50 cm Schlickfläche mit 5 cm Sand bedeckt ist und da fährt ein 16-Tonnen-Auto rauf, dann knackt das einmal und dann war es das. Ne? Und der ist natürlich dann auch mit unheimlichem Aufwand hier nachher geborgen worden und es ist alles gut gegangen. Und keine Explosion, keine Verletzten, von daher alles schick.
Zeigen sich die Gäste, die sich festgefahren haben und denen ihr rausgeholfen habt, oder Gäste, denen ihr aus einer akuten Notsituation geholfen habt, eigentlich auch mal bei euch erkenntlich und bedanken sich aufrichtig bei euch?
Das ist genauso wie bei uns, sag ich mal, wenn wir mal ein Auto rausschleppen, dann sagst du eben halt, wenn sie was wollen für die Kaffeekasse und ansonsten eben halt nicht, weil wir sind ja auch kein Abschleppunternehmen. Und da muss ich sagen, die das kleinste Auto haben, geben am meisten. Und bei den anderen ist es dann feuchter Händedruck. Das ist einfach so. Es gibt allerdings auch Menschen, die tatsächlich jedes Jahr wiederkommen und die jedes Jahr auf der Station ein Care-Paket abgeben, in Form von Kaffee, Kekse, Ähnliches. Von wegen hier, ich feiere hier meinen, keine Ahnung, so und so vielen Geburtstag nochmal neu. Das ist dann nochmal das Schöne an dem Job.
Okay, Festfahren am Strand von St. Peter-Ording ist also nichts Ungewöhnliches und passiert fast jedem Besucher mal. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Thema Einparken aus? Kommt das auf dem Strandparkplatz auch mal vor?
Ja, eingeparkt werden auf der Sandbank. Auch dieses Phänomen mussten wir dieses Jahr wieder öfters beobachten. Ja, so manch ein Autofahrer braucht tatsächlich die weißen Striche, die wir aber sehr selten auf den Sand malen können. Und ein Parkplatzeinweiser bei der Mörderparkfläche, glaube ich, tut auch nicht unbedingt nötig. Trotzdem finde ich es auch sehr faszinierend, dass wenn da schon zwei Fahrzeugreihen sind, dass man direkt im Anschluss eine dritte aufmachen muss, damit der in der Mitte auch ja nicht rauskommt. Dieses Jahr haben wir tatsächlich vermehrt Durchsagen machen müssen und haben dann aber nachher dann auch immer gleich das ganze Umfeld mit aufgerufen und in der Hoffnung, dass dann irgendeiner sein Auto bewegen kann. Ich kann dieses Phänomen auch nicht nachvollziehen. Finde es natürlich auch sehr schade für die, die dann wirklich eingeparkt werden, weil wenn die dann mal nach Hause möchten, dann wollen die ja auch mal los und nicht erst warten, bis der Letzte dann noch angedackelt kommt.
Im Spülsaum der Nordsee findet man so manches tolle Fundstück, wie zum Beispiel Muscheln, Bernsteine und Strandgut. Aber gab es auch schon mal ein ganz außergewöhnliches Fundstück, woran du dich erinnern kannst, Heinzi?
Naja, wir hatten ja mal so eine Geschichte. Da kam eines Morgens, kam dann unsere Polizeistation auf dem Bauhof an und sagte dann von wegen her, ihr müsst da mal gucken, da liegen so eine Pakete. Pakete? Ja, und da ist so und so eine Nummer drauf und so. Und total giftig und so. Also einpacken, ja, wenn ihr welche habt, Bescheid sagen und dann holen wir die hier ab. Alles klar, nun wollen wir hier richtig heiß, ne? So, rein in die Kerre und dann sind wir von FKK losgefahren bis weit hin das Bad, so weit wie damals unser alter Ford Transit uns dann getragen hat. Und wir hatten 12 Kilo im Auto, wovon eins denn ja kaputt war. Und nun komme ich dann mit dem ganzen Gelumpe denn hier an auf dem Bauhof und dann steht Meister Bonnes in der Sonne. Nein, sie, erst was von? Ja, Meister, wir haben was gefunden. Lang mal hier. Und dann so wie in so einem richtigen Tatort, weißt du, denn Meister Bonnes dann mit seinem kleinen Taschenmesser erstmal dann da so rumgepult, weißt du, denn dieses, und dann dieses Pulver, denn da, guck mal, okay, hier. Wie sag ich, und da trinken den, nein, Meister, das spritzt, Mann, das ist, was? Ja, und das war dann nachher tatsächlich ein Kilo unverschnittenes Heroin. Draußen in der Nordsee haben sie irgendwie eine Übung gemacht mit der Schleswig-Holstein oder ähnlichem und da haben die wahrscheinlich Schiss gekriegt oder was und haben den Kram über Bord geschmissen. Und so ist das dann bei uns ja an die Sandbank dann gekommen. Wie das dann in die Presse gelaufen ist, da kannst du dir ja vorstellen, da war ja innerhalb von 24 Stunden die Hamburger Drogenszene hier alle auf der Sandbank und stellten ja alles auf den Kopf. So, dann haben sie dann die Driffels umgegraben und was war da, in der Hoffnung noch was zu finden. Aber dementsprechend war auch reichlich Zivilpolizei vorhanden. Das konnte man sehen an den Knaben mit dem Rucksack und mit dem Knopf im Ohr, die dann auch alle so mit rumspazierten und nach 2-3 Tagen kennst du die auch irgendwo dann. Aber das war richtig cool. Die 12 Kilo Heroin. Hätten wir die zu Geld gemacht, hätten wir mit unseren ganzen Frauen, wir waren ja frei auf den Malediven machen können. Also, viel schöner sind die Geschichten, sag ich mal so, hier Schuhe, Schuhe, Adidas, rauf und runter. Auch irgendwie um eine Osterzeit muss das gewesen sein. Da war die ganze Badbrücke voll mit Menschen, die irgendwelche Bastkörbe und sowas dann mit sich da rumschleppten, da diese Badbrücke denn da hoch. Dann hatten wir Handschuhe. Ich glaube, ganz am Peter hat neue Handschuhe bekommen, die so mit grün oder schwarz so beschichtete Gummigeschichten und so. Die hingen überall hier an den Wäscheleinen. Das war richtig cool. Stoffballen waren noch ein paar dazwischen. Und Ü-Eier haben wir nicht so viel abbekommen. Plastikgeschirr hatten die Büse immer zum Glück mehr. Dann hatten wir nicht so viel zum Aufräumen. Und ja, ab und zu mal eine schöne Decksladung mit Holz ist auch immer gerne genommen. Ne? Das sieht man dann, wenn dann so in den Kögen und so überall mit mal neue Schafställe so entstehen. Ne? Wenn dann damit mal so 10x20 und wie sie alle so heißen, dann so eine Ecke gedümpelt kommen. Denn und mit Mal finden sie doch ganz viele Trecker und Anhänger, die dann sowas bewegen können und sind dann schnell verschwunden. Ne?
Wo findet man denn in St. Peter-Ording eigentlich die besten Bernsteine?
Also ich denke mir eigentlich im Großen und Ganzen könntest du wirklich überall Bernstein finden. Eigentlich kannst du überall Bernstein finden. Es kommt ein bisschen auf die Windrichtung drauf an und auf die Wasserstände, denke ich mir, Strömungsverhältnisse und Ähnlichem. Was Nettes ist momentan eben der Spot oben im Hundeauslaufgebiet, da oben die Ecke. FKK selber auch runter. Wann war das? Vor 2-3 Jahren, wo sie denn da bei der Ache nur so viel gefunden haben, beziehungsweise bei der 54 Grad haben sie auch ganz viel geschleppt. Also von daher, Böhl ist auch so ein bisschen was da, wo die Eider dann so reinfließt und so, da kann man auch mal Glück haben. Und ja, ich sag mal so wie unsere Lehrerin, die hier, ja, fast mehr hier ist als zu Hause, die macht eigentlich immer ihren Turn von Badestelle Bad bis runter, wo dann der Südpriel reinläuft und kommt, glaube ich, auch sehr selten ohne einen Pfund nach Hause. Also von daher Augen auf beim Bilderkauf. Also viele treten ja auch drauf oder finden das Ding denn gar nicht oder erkennen die nicht als Bernstein. Und von daher Chancen, sage ich mal, sind überall. Es gibt natürlich gewisse Stellen, wo man mehr Glück hat, wenn man weiß, wie der Wind weht und wie die Stimmung läuft.
Der Strand von St. Peter-Ording ist eine begehrte Kulisse für Film- und Fotoaufnahmen. Welche Dreharbeiten sind dir denn eigentlich besonders in Erinnerung geblieben?
Naja, also mal angefangen ist es, sag ich mal, ganz früh, morgens Korbvermietung in Ording. Und dann kommt damit mal ein Auto, neben dem Fußgängersteg da runtergeknallt, ein Streifenwagen mit Blaulicht und ihr hinterher. Und denkst du, was ist denn hier jetzt kaputt oder was? Und die fuhren dann gerade runter durch bis zu Dori Strandcafé. Dann sprang der Typ da aus dem Auto und dann wurde er ganz wild rumgeballert hier. Und dann stand ich da mit meinen Gästen und dachte, was ist denn hier kaputt, ne? Und dann stellten wir fest, dass dann hintenrum standen die ganzen Typen da mit ihren Kameras und haben dann diese Aktionen da gefilmt. Was natürlich keiner von uns wusste. Das nächste Ding war das Rätsel der Sandbank. Da haben sie dann irgendwie 1914 irgendwie nachgestellt, keine Ahnung, zumindest kamen da ganz viele Kavalleristen mit Pickelhauben mit mal an. Und da war die alte Badkabine, war damals dann so ein Stabsraum irgendwie, weil sie da in St. Peter angeblich dann schon mal die Landung in England wohl geübt hätten oder wie auch immer. Das war damals so eine Spionagegeschichte. Dann kam die Geschichte mit hier Ralf Bauer gegen den Wind, Strandklick und ähnliches. Da konnten wir mit mal feststellen, dass wir ganz viele Rettungsschwimmerinnen hatten, die in der Zeit dann bei uns Dienst machen wollten. Und ja, jetzt sage ich mal, ist normalerweise das Fernsehen oder die Fotogeschichten aus dem Ortsbild von St. Peter schon gar nicht mehr wegzudenken. Also die Fotodüne ist immer umlagert. Irgendwelche Kataloge werden hier immer gemacht. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn die hier im Jan oder wenn die jetzt in dieser Zeit jetzt irgendwelche Sommer-Bikini-Geschichten jetzt mal so an den Dünen da irgendwie da rumfotografieren, dann denkst du, das ist so kalt, was das denn? Ja, aber es muss ja schon für die nächste Saison produziert werden, ist ja einfach so. Aber anstatt einmal in den sonnigen Süden zu fahren, kommen die nach St. Peter. Ist denn so? Also das hat sich wirklich unheimlich vermehrt, das Ganze. Das muss man sagen. Das hat sich wirklich vermehrt. Natürlich kostenlose Werbung für den Ort. Und ich glaube auch damals so wie Ralf Bauerngenossen und so, die haben schon gezogen. Das muss man ganz ehrlich sagen, vor allem auch bei den jüngeren Gästen von St. Peter. Ja, und jetzt diese Revival-Show, das ist ja nun gerade erst zu Ende gegangen, ist auch wieder in Pressefunk und Fernsehen, wo die DLG ja auch ordentlich unterstützt hat. Also von daher gucken wir mal, wie viel Oscars der denn abräumt.
Heinzi, was liebst du denn eigentlich an deinem Job? Und gibt es auch Dinge, die du nicht magst?
An meinem Job? Die Vielfalt der Menschen, die du so kennenlernst, das ist schon echt cool, das kann ja auch so keiner bieten. Und unser Chef sagte damals immer, ihr arbeitet immer alle da, wo alle anderen Urlaub machen. Trotzdem wollte er den Dienst nie tauschen, habe ich nie verstanden. Ne? Aber das ist schon cool. Und du lernst tatsächlich wirklich viele, viele Menschen kennen. Und das ist schon faszinierend. Ne? Wenn du das manchmal so hast, dann da so, der, keine Ahnung, unser Tischlermeister hat irgendwie 100 Leute in seinem Betrieb und so, neben dem kannst du dich in den Strandkorb setzen, schmückst dein Kippchen hier, er trinkt dann da sein Bier und da kannst du dich ganz normal mit unterhalten und da ist er dann wirklich auch ich, ne? und nicht hier der Chef, sondern da ist er dann ganz normaler Gast, wie alle anderen dann irgendwie auch und dann machst du mal ein bisschen eben Gästebetreuung, machst einen Klönschnack mit ihm und so, von daher, das sind Sachen, das kann dir keiner nehmen, ne? Das ist echt cool. Und wenn du dann im Umkehrschluss dann entweder zum Ende ihres Urlaubes oder irgendwie so, kommt dann da so ein kleines Care-Paket da oben an oder sie hat nochmal gebacken und dann für alle Mann gibt es nochmal eine Runde Apfelkuchen oder irgendwie sowas. Das macht das nochmal richtig interessant, das Ganze. Das ist dann richtig schön, wenn sowas dann zurückkommt. Ich meine, ich finde das total cool, wenn du, wie gesagt, vorhin schon mal angesprochen, wenn du den Leuten versuchst, irgendwas zu erklären und wenn dann, wie heißt es immer noch so schön, wenn das Ei dann noch schlauer ist wie die Henne, und du dann gerade von da wiederkommst und sie dann genau das machen, wo du genau weißt, das kann nicht gut gehen. Ne? Und wenn sie dann so unbelehrbar sind, dann irgendwann sagst du auch von wegen, warum erzähle ich den Typen das überhaupt? Warum? Ne? Und dann klingelt, wie gesagt, eine halbe Stunde später klingelt dann der Wecker und dann steht er denn da, weißt du, wie so ein begossener Pudel und dann sagst du dir, haben wir uns nicht gerade so unterhalten? Ne? Dann ist er ganz kleinlaut und aber trotzdem musstest du wieder los. Und das nervt dann tatsächlich. Das nervt. Und nicht nur mich, sondern eben auch alle anderen Einsatzkräfte genauso. Ne? Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwie nochmal eine Chance haben, ob man irgendwie vielleicht an den Überfahrten nochmal irgendwie Schilder hinnagelt, so von wegen, jetzt haben wir auch raufgeschrieben, 1 Meter höher wie normal. Ne? Da macht sich aber keiner den Kopf um. Ne? Ne? Oder so wie vorgestern, denn mit Mal fährt zwischen den Strandkorbpodesten ein Auto aus München durch die Weltgeschichte. Ne? Und dann bist du da im Körper und dann sagst du, was machst du hier? Ne? Und dann sagt er, ja, ich bin da hinten zwischen den beiden Pfählen durchgefahren. Ja, und? Da stand aber ja nur drauf, die Durchfahrt soll freigehalten werden. Ich sage, und was macht das runde Schild, dieses rote Kringelding da oben über? Guck so. Das ist in München nicht viel anders als wie hier. Dann guckt er dich mit großen Augen an und dann sagt er, ja und nu? Ne, kriegt einen ganz roten Kopf und wie fahre ich jetzt zurück? Ja, am besten in deine Spur. Ne, also, Kleinigkeiten lesen sie schon, aber darauf, wo es ankommt, da fehlt es dann wieder. Ne?
Was war denn eigentlich dein lustigstes Erlebnis am Strand? Woran erinnerst du dich ganz besonders gerne zurück?
Kommt ein Findelkind irgendwie auf eine Station und ich kann meine Oma nicht wiederfinden. Wo kommt Oma denn her? Oma kommt aus Hamburg. Okay. Und Oma war mit mir hier heute am Strand. Auch gut. Und nun? Ich kann sie nicht wiederfinden. Das Tuch und so, alles ist weg. Eine Durchsage jagt die nächste und es rührt sich tatsächlich wirklich nichts. Zu Feierabend war das Kind immer noch da. Polizei angemorst. Zum Glück wusste das Kind dann ja die Adresse von der Oma. Polizei St. Peter, ruft mal an bei Polizei in Hamburg. Streifenwagen hin zur Wohnung von Oma. Streifenwagen fährt auf dem Hofplatz. Oma kommt auch gerade um die Ecke. Und dann stehen die beiden Wachmeister und sagen, haben sie eventuell was vergessen? Und diese mit ihren Täschchen so, und dann sagt sie, nö, eigentlich habe ich alles. Und was war denn mit dem Enkel? Und dann saßen diese Taschen irgendwie so vorne und dann sagt, ja. Ich fahre dann nochmal nach St. Peter. Richtig. Also das Kind hat das richtig gut gehabt bei den beiden Wachmeistern. Über Pizzeria, Eisdiele und so mussten wir die Zeit hier überbrücken, bis Oma denn von Hamburg wieder hier war. Das war schon richtig cool. Und die meisten Findelkinder hatten wir tatsächlich hier vor 7, 8 Jahren. Da haben wir die Kinder nicht mehr ausgerufen, sondern nur noch eben, wenn jemand ein Kind sucht, guck mal auf den Balkon, da standen 8 Stück. Genau. An dem Tag haben wir 46 vermisste Kinder gehabt. Warum es so war, kann ich nicht sagen, aber es war bisher das absolute Highlight, 46 vermisste Kinder an einem Tag. Und das Schöne ist immer, wenn du die Kinder hast. Wenn du die Mütter hast, die kann den ganzen Laden verrückt machen. Von entführt bis Gott weiß was, all ertrunken oder was weiß ich was, wird da jedes Szenario da oben durchgespielt. Und meistens findest du die Kinder dann wieder mit anderen Kindern spielen oder an der Eis- oder Pommesbude. Ne? Spielplatz wäre dann der nächste, aber nee, mein Kind macht sowas nicht, kommt überhaupt nicht vor. Und mit mal kommen sie denn da an, weißt du, entweder ein Eis in der Hand oder eine Pommes-Tüte oder ähnliches. Und ja, dann gibt es erstmal ein riesen Donnerwetter. Ne? Und so manch ein Kind müsste man tatsächlich anmelden für Olympia. Weil wenn du die Mutter fragst, wie lange das Kind denn schon weg ist, und du kriegst zur Antwort, länger wie eine Viertelstunde auf keinen Fall. Und mein Kollege auf der Badestelle Bad nebenan schon mal anfragt, ob ich einen Jungen suchen würde mit einer blauen Badehose. Ja, wenn der denn mit 4 Jahren von Ording bis ins Bad gelaufen ist, und das in 15 Minuten, den würde ich bei jeder Olympiade anmelden, ne? Und dann mit mal heißt es so von wegen, naja, vielleicht bin ich doch ein wenig eingeschlafen. Kann ja mal vorkommen am Strand. Aber dann kann man es auch sagen. Weil dann würde man ja gleich von vornherein den Suchkreis etwas weitermachen. Anstatt nur um die Hütte zu bürgen. Ne? Sondern dann würde man ja bei den Nachbarn schon gleich mal anfragen. Ne? Ja, das sind so Geschichten, die tatsächlich so passieren.
Die meisten Menschen meiden ihren Arbeitsplatz ja wahrscheinlich in der Freizeit. Aber Heinzi, wie sieht's bei dir aus? Der Strand ist dein Arbeitsplatz. Gehst du eigentlich auch mal privat an den Strand?
Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Das ist eine ganz tolle Frage. Nee, zumindest nicht an diesem Strand. Weil ich bin ja immer schüchtern, sensibel und zurückhaltend, das weiß ja jeder. Und kennen tut mich auch fast jeder. Und vorgestern war ich erst zufällig mal wieder im Bad und da traf ich dann die Familie wieder, die letztes Jahr 3 Strandkörbe gekauft hat. Sie war doch eine Auktionatora. Ja, genau, die gibt es doch live und in Farbe noch. Ja, richtig, genau. Können wir noch ein Selfie machen und so? Richtig, genau. Und nun stell dir das mal vor, ich mit meiner Holden am Strand und jede zweite kommt um die Ecke und sagt, ja, Selfie machen. Bitte. Nee, nein. Nein. Also wenn, dann fahren wir mal so ins Landesinnere oder tatsächlich dann ins Strand, wenn wir mal in den sonnigen Süden wollen, nur dass wir wieder ausfällt dieses Jahr, aber ja, nee, also hier eher nicht so, weil ich bin hier den ganzen Tag, deswegen liebe ich auch Strandurlaub, so abgöttisch, ne, also total cool, brauche ich jedes Jahr neu, aber nee.
Du arbeitest bereits seit 30 Jahren am Strand von St. Peter-Ording. Heinzi, kannst du dich denn überhaupt noch an deinen allerersten Arbeitstag erinnern und was du an diesem Tag am Strand gemacht hast?
Mein erster Arbeitstag, ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Und mein erster Tag Korbvermietung im Bad, werde ich nie vergessen. So manch einer wird ihn kennen, Bruno Penz. Der war damals Badestellenleiter und ich sollte bei ihm mehr Strandkörbe mieten lernen. Und nachdem wir die Körbe morgens gedreht haben, war dann der erste Gang erstmal zur Arche Noah vorstellen. Da sind wir rauf in die Arche Noah, haben uns da dann vorgestellt, dann kriegte Bruno dann da sein Gedeck und ich kriegte auch meinen kurzen und dann ging das in die Nachmittagsvermietung. Und abends mussten wir ja mal hin zum Tschüss sagen, ne? Weißt du, wie das ist? Ja, das war mein erster Tag, ja, das war schon cool.
Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in den Arbeitsalltag auf der Sandbank von St. Peter-Ording. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit den teils ernsten, aber teils auch lustigen Strandgeschichten gefallen. Das ist gleichzeitig unsere letzte Folge vom Podcast Deichmomente für 2019. Im neuen Jahr dürft ihr euch dann auf weitere winterliche Deichmomente mit uns freuen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald von der Halbinsel Eiderstedt.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.